Also weil das Wunderbare, was im Steiner eben öfters auch erwähnt und wo man wirklich dann, wenn man sie langsam einlebt in den Klang, was dann wirklich herauskommt, dass erstens da noch sehr viel von der Ursprache drinnen ist, das ist einmal das Nummer eins, und das hineinverdichtet ist in die Lautbildung, namentlich also in die Konsonantenbildung, wirklich die Bilder, die einstmals noch die hellsichtigen Menschen erlebt haben, wenn sie also auf diese zum Beispiel Schöpfungsgeschichte zurückgeblickt haben, also in die Erdvergangenheit zumindest. Und ganz unbewusst sozusagen lebt das dann in den Lauten drin, weil es ist ja dann gerade das hebräische Volk so eines, was dann so ganz auf die Bildlosigkeit im Grunde Wert legt. Sie haben nämlich die Bilder in der Sprache drinnen und jedes Mal, wenn sie es rezitieren, auch wenn sie es nicht bewusst erleben, entstehen aber unbewusst nämlich diese Imaginationen, die werden angeregt. Und man kann sagen, Imaginationen durchdrungen, aber zugleich von Inspirationen. Und diese Inspirationen, gerade beim jüdischen Volk, kommt das dann sehr stark heraus, ergreifen aber sozusagen das Werkzeug des Gehirns. Und sie können es dann umsetzen eigentlich in eine sehr klare, verstandesmäßige Gestaltung des Ganzen. Weil das war die Mission eigentlich des hebräischen Volkes, mit den Verstandeskräften, die allerdings inspiriert sind. Also das ist nicht die Logik einfach, sondern es ist, wie soll ich sagen, eine geschaute Logik, könnte man sagen. Also nicht eine abgeleitete, sondern sie durchschauen die verstandesmäßig erfassbaren Gesetze, die der Schöpfung zugrunde liegen. Was sich ausdrückt schon am Anfang dieser Schöpfungsgeschichte, wenn es da heißt, der Geist der Elohim schwebte über den Wassern, gleich auf der ersten Seite, wie Ruach Elohim erachefet alpene hamayim, mit diesem Ruach Elohim, was heißt, in der deutschen Übersetzung heißt das oft, der Geist Gottes überhaupt schwebte über den Wassern, also es sind die Elohim, die Mehrzahl, das kommt noch dazu, und Ruach ist nicht einfach nur so ganz allgemein der Geist Gottes oder der Geist der Elohim, sondern es ist ganz konkret die göttliche Verstandesseele der Elohim. Das heißt, es ist ein verstandesmäßiges Prinzip, aber jetzt im kosmischen Maßstab. Das heißt, zum Beispiel alles das, was in unseren heutigen Naturgesetzen drinnen liegt, kommt da heraus, das liegt drinnen. Sie bauen also zunächst einmal das hinein. Und das Interessante ist nämlich, wo kommt dann der eigentlich schöpferische Impuls herein? Was sie damit machen, nämlich ist, wir haben darüber öfters schon gesprochen, sie nehmen die Weisheit, die während vergangener Entwicklungen, während vergangener Evolutionsschritte ausgearbeitet wurde, namentlich auf dieser planetarischen Entwicklungsstufe, die der Erde vorangegangen ist, das, was Steiner den alten Mond nennt, also ein ganz eigener Kosmos eigentlich, der dann irgendwann sich aufgelöst hat, sozusagen ins Nichts hineingegangen ist und dann ist erst unsere Schöpfung entstanden nach und nach, aber mit den Früchten, die aus dieser vergangenen Entwicklung herauskommen. Und auf diesem alten Mond wurde die Weisheit ausgearbeitet, könnte man sagen. Das heißt, vorher auf dem alten Mond, zum Beginn der alten Mondzeit, gab es zum Beispiel etwas, was unseren Naturgesetzen vergleichbar ist, nicht. Da war also die äußere Welt, die auch natürlich ganz anders war als unsere, aber viel ungeregelter, also nicht in solche relativ starren Naturgesetze eingefasst, die wir haben heute. Ich meine, wenn die Naturwissenschaft heute Naturgesetze erforscht und mit Verstandesbegriffen beschreiben kann und damit zumindest bis zu einem gewissen Grad einen Teil der Natur ja durchaus erfasst, nämlich alles das, was tot ist, dann ist aber gerade das der abgestorbene Rest dessen, was von dem alten Mond herüberkommt. Und was eben die Aufgabe der Elohim zunächst einmal war, diese Frucht der alten Entwicklung herüberzubringen und sozusagen mit einer, wenn man so will, göttlichen Verstandeskraft, das jetzt einmal dieser Schöpfung einzuverleiben. Weil diese Schöpfung des Erdenplaneten erfolgt sozusagen nicht ganz aus dem Nichts heraus. sie erfolgt insofern aus dem Nichts heraus, als eben dieser alte Mond, dieser vorangegangene Zustand ganz sich vergeistigt hat, so stark vergeistigt hat, dass selbst hohe Eingeweihte das nicht mehr verfolgen konnten, was da dazwischen ist. Also das geht dann bis in die Bereiche hinauf, was man dann als Nirvana oder auch so bezeichnet. Das ist der wahre Hintergrund dessen. Also das, da kann man eigentlich nichts mehr verfolgen und mit unseren Begriffen auch nicht mehr wirklich erfassen. Aber es ist nicht ein Nichts im Sinne von, was wir uns so unter Nichts vorstellen, sondern es ist in Wahrheit die schöpferische Quelle von allem, die von dort kommt. Dort kommt zum Beispiel unser Ich her. Und das heißt, wenn im Buddhismus etwa geschaut wird, dass der Mensch ins Nirvana eingeht, dann ist das in Wahrheit nicht die Vernichtung des Ich, sondern dann ist damit gemeint, dass das Ich in Wahrheit zu seiner wahren Heimat hingeht und vernichtet wird nur das kleine Ich. Und damit ist aber sehr viel gemeint, nämlich alles, was darunter ist. Da ist gar nicht nur unser jetzt momentanes irdisches Ich gemeint, sondern da gibt es durchaus noch Zwischenstufen. Also selbst das, was jetzt also bei uns, wenn wir zum Beispiel durch verschiedene Erdenleben durchgehen, dann steigen wir zwischen den verschiedenen Erdenleben, wenn wir durch den Tod durchgehen, niemals bis zum Bereich des Nirvana auf, sondern wir gehen also bis ins sogenannte Devachan, wie es Steiner nennt, also in die höhere geistige Welt, in den Himmel, wenn man so will. Aber der Himmel ist im Vergleich zu diesem Nirvana-Bereich noch eine sehr, sehr untere Stufe. Da gibt es also noch dazwischen den sogenannten Buddhi-Plan, also das heißt die kosmische Lebensgeistwelt, wenn man so will. Das ist noch höher als das, was wir normales geistige Welt bezeichnen. Das ist höher als das, was überall als der Himmel beschrieben wird. Das ist der Bereich, mit dem der Christus zum Beispiel sehr stark zu tun hat. Also für uns sehr schwer fassbar. In alter Form haben das die Inder, die Orientalen noch sehr stark erfassen können, so gewisse Eindrücke davon und später eigentlich schon nicht mehr. Also in der urindischen Kultur und in den Nachwirkungen findet man eben noch Schilderungen von dort und dann im Grunde nicht mehr. Also da geht es höchstens dann eben noch bis zu dieser Himmelswelt hinauf, aber das ist nicht das Letzte. Aber eben diesen Bereich, wenn wir durch den Tod durchgehen, zu einer neuen Geburt, höher als bis in die Himmelswelt kommen wir gar nicht. Also das heißt, in unsere eigentliche Heimat kommen wir zunächst einmal gar nicht. Wir kommen dort erst hin, wenn wir unsere letzte irdische Inkarnation durchgemacht haben. Dann, und daher hat der Buddhismus in verwandelter Form, nicht der alte Buddhismus, aber in verwandelter Form, durchaus auch eine Bedeutung für die Zukunft, weil irgendwann werden wir so weit sein, dass wir mal eine letzte irdische Inkarnation durchmachen. Also weil die Erde wird nicht ewig bestehen und auch wir werden auf Erden nicht ewig sein. Im Gegenteil, ich habe das öfters schon erwähnt, also Steiner nennt da im Grunde ja sehr, sehr enges Zeitfenster, also bis wo es dann schon beginnen wird, dass immer weniger Menschen sich auf Erden inkarnieren werden. Also das ist eine Zeit, die in Jahrtausenden zu messen ist, nicht in Jahrzehntausenden oder Jahrhunderttausenden. Also das heißt, wenn jetzt so das Problem scheinbar ist, Zunahme der Weltbevölkerung und im Moment wächst es ja noch gewaltig, wenn man denkt, was haben wir jetzt schon, über 7 Milliarden, glaube ich, sind wir jetzt schon. Ich meine, ich kann mich so erinnern, in der Schule, wenn man noch gelernt, das waren es noch knapp 4, da hat man davon gesprochen, jetzt wären es 4. Also das ist innerhalb einer Generation, ist das fast eine Verdoppelung. Das ist gewaltig. Aber das wird nicht so weitergehen. Das wird nicht so weitergehen. Es wird relativ bald also der Zeitpunkt kommen, wo das einfach wieder zurückgeht. Das wird äußerlich ganz unspektakulär sein. Es werden halt immer weniger Geburten sein, wie man es in den westlichen Ländern ohnehin schon deutlich merkt. Und das wird immer mehr auch die ganze Weltbevölkerung erfassen. Und dann wird es zurückgehen. Und wenn wir dann eben so weit sind, dass wir wirklich auch unsere Erdenaufgabe vollbracht haben, das heißt, das gelernt haben hier, was wir lernen sollen, denn wir haben ja eine bestimmte Aufgabe hier, nämlich die Aufgabe, unser selbstständiges Ich zu entwickeln und damit eine Freiheit zu entwickeln, die im ganzen Kosmos, außer der schöpferischen Quelle selbst oben, also sagen wir mal die Trinität, niemand hat. Die ganzen geistigen Hierarchien, die ganzen Engelwesen über uns nicht in der Art haben, wie sie dem Menschen zumindest im Prinzip möglich ist. Nicht, dass das heute schon verwirklicht ist. Aber Aber selbst dort, wo wir im Kleinen künstlerisch schaffend tätig sind, wenn wir es wirklich aus dem Ich heraus machen, aus dem Ich heraus gestalten, sondern es ist nur ganz was Kleines, dann tun wir etwas, was die ganzen Wesenheiten über uns nicht können, was nur die Trinität kann. Oder wenn wir zum Beispiel im moralischen schöpferisch tätig sind, moralische Fantasie und dergleichen, also wo Steiner, was immer wichtiger wird, wo Steiner spricht von der moralischen Intuition, moralische Fantasie, moralische Technik, dann es herunterzuholen. Das heißt auch zu wissen, wie ich das ins Erdenleben führe, und zwar völlig unabhängig von irgendeiner Überlieferung, dass mir irgendwer sagt, 10 Gebote oder und so weiter, damit sage ich nichts gegen die 10 Gebote, aber sie genügen für die Zukunft nicht mehr, um der Impuls muss aus dem einzelnen individuellen Menschen kommen, das eben auch im Künstlerischen, auch die alten künstlerischen Impulse kamen ja auch noch mehr aus dem Kollektiven heraus, aus dem Volkstum heraus, aus dem Volksgebrauch heraus, und das alleine wird für die Zukunft alles nicht mehr genügen. Wir sind gerade in einer Zeit drinnen, wo man der Kunst ansieht, dass diese alten Quellen relativ versiegt sind und die neuen noch sehr wenig da sind, wo dann sehr viel herumgepfuscht wird im Großen und Ganzen. Nicht wahr? Weil das Künstlerische, das hereinkommt, muss aber dann wirklich aus dieser Quelle kommen, von ganz oben. Das ist im Grunde dieselbe Quelle, aus der die Trinität schöpft, dieselbe Quelle, aus der Christus schöpft. Und wir haben es halt so im ganz Kleinen. Und bei der Kunst in der alten Zeit, also sagen wir mal in der vorchristlichen Zeit, aber das wirkt eben sehr deutlich bis in unsere Zeit nach, wo die Kunst sehr stark auch durch das Luziferische getragen wird, das die Schönheit bringt, das sind aber nicht diese Kräfte, die aus der höchsten Quelle herauskommen, sondern das sind also sozusagen die Schöpferkräfte, die eigentlich in die Natur eingeflossen sind, die jetzt von Luzifer ergriffen uns zugeführt werden, und das ist aber nicht das, was in die Zukunft führt. Das ist sozusagen die Frucht des Alten. Aber der Same fürs Neue, der muss jetzt durch das Ich hereinkommen. Also das müssen wir gelernt haben, unser Ich so weit zu entwickeln bezüglich Freiheit, bezüglich Liebefähigkeit. Das ist das nächste Prinzip, was dazu kommt, oder die andere Seite dessen ist, die damit verbunden ist. Denn was heißt Liebe? Liebe heißt, sich aus Freiheit wieder verbinden können, letztlich mit der ganzen, ja, mit der ganzen Welt. Und zwar meine ich damit nicht nur die äußere Welt, sondern die Seelenwelt, die Ätherwelt von mir aus, die himmlische Welt bis hinauf, mit allen diesen Welten, von denen wir jetzt relativ am meisten getrennt sind, sich dort als Freiheit wieder zu verbinden. Nicht wahr? Der Schritt zur Freiheit macht notwendig, dass wir die Verbindung zumindest für einen Augenblick komplett verlieren, zumindest in unserem Ich, in unserem Körper, in unserem Ätherleib, in unserem Astralleib sowieso nicht ganz, weil das könnten wir noch nicht aus dem Ich so beleben heraus, dass die ohne einen gewissen Zufluss von außen existieren könnten. Aber das Ich muss irgendwann durch den Augenblick durchgehen, wo es sich also völlig getrennt fühlt vom Geistigen. Das ist zum Beispiel der große Moment, den selbst, also der Christus, durchmacht beim Kreuzestod. Da gibt es dann diese schöne Formel, also oh mein Gott, wie hast du mich verherrlicht? Das ist die eine. Oder warum hast du mich verlassen? Ist nämlich interessant, wir werden das vielleicht uns irgendwann mal im hebräischen Original anschauen. Die Worte sind nämlich, also es heißt Eli, Eli, Lama Sabachthani. Und dieses Lama Sabachthani, das Wort, wenn man es ein bisschen anders betont, bedeutet es etwas anderes. Es bedeutet entweder verlassen sein oder verherrlicht sein. Es bedeutet beides. Es bedeutet beides. Es bedeutet nämlich, dass im Moment, also der völligen Verlassenheit, das Tor offen ist zur höchsten schöpferischen Quelle, das heißt zur Vatergottheit selber in dem Fall, also das zur höchsten Spitze der Trinität sozusagen. Also sogar der Christus selbst macht aber das durch. Es ist vorher dieser Moment des völligen Abgetrenntseins von der geistigen Welt, selbst für den Christus, in dem einen Moment. Das ist ein Moment, der zusammenfällt. Das ist zugleich der Moment, wo sich der Christus auf Erden vollständig inkarniert, im Moment des Todes. Weil ihr wisst das früher in Vorträgen, dass ja eigentlich also das Erdenleben des Christus beginnt mit der Jordantaufe. Also es beginnt nicht schon mit der Geburt des Christkindes, sondern es gibt also am Anfang zwei Jesusknaben, wie wir sie ja in den Weihnachtsspielen und so sehr schön haben. Und dass damit erst vorbereitet wird, aus diesen zwei Strömungen das eine Leibesgefäß, das dann fähig ist, zumindest für 3 Jahre, eben von der Jordantaufe bis zu dem Kreuzestod auf Golgatha, den Christus aufzunehmen. Und wir haben auch das in den letzten Vorträgen, wo wir diese Tempellegende beschrieben haben, haben auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel eine Aufgabe des Tempelbaus war, vorzubereiten, auch, wie soll man sagen, die Atmosphäre dafür, dass so ein Leib entstehen kann. Dazu müssen ganz bestimmte Dinge eben passieren. Und Architektur im weitesten Sinn sozusagen hatte einen Einfluss und hatte vor allem in der Vergangenheit einen sehr starken Einfluss darauf, auch wie sich der Leib des Menschen weiterentwickelt. Also wenn solche Impulse einmal in die Welt kommen, dann hat das eine Bedeutung. Und es war nicht bedeutungslos, dass es einmal die Pyramiden gegeben hat und dergleichen, nicht nur, wenn wir es heute immer noch irgendwie bewundern können, sondern das hatte Einfluss darauf, wie namentlich der physische Leib des Menschen gebaut wird. Diese Gesetzmäßigkeiten wirken hinein. Und jetzt konnte also dieser Christus während dieser 3 Jahre, etwa 3 Jahre von der Jordantaufe bis zum Kreuzestod auf Golgatha darin leben, und das ist ein Prozess des schrittweisen sich Inkarnierens. Also er ist nicht gleich mit der Jordantaufe voll inkarniert, sondern es beginnt also sehr, sehr, sehr schrittweise. Also da hat Steiner ja diese wunderbaren Evangelienzyklen, wo das sehr genau beschrieben ist und wie dann zum Beispiel sehr deutlich geschildert ist, wie er dann eigentlich zunächst einmal inkarniert ist, im Grunde in dem ganzen Kreis der Apostel drinnen, und dass man oft nicht, dass die Leute nicht sagen konnten, welcher ist jetzt da der Christus davon, weil jeder von ihnen eigentlich als der Christus oder wie der Christus sprechen konnte, weil er durch alle gemeinsam gewirkt hat, und das war also ein langer Prozess. Dann sondern sich die 3 heraus, die Verklärungsszene miterleben können und so weiter, also die Fortgeschrittenen sozusagen, also der Kreis wird immer enger, also ein sehr interessanter Prozess. Und erst im Moment des Todes, das ist zugleich der Moment der vollständigen Inkarnation, das ist für einen Augenblick ist das möglich, und dann zerbricht dieses Leibesgefäß im Grunde. Damit ist dann auch erklärlich, also warum dieser Leichnam so schnell zerfällt und dann das Grab leer ist. Das innere Erleben dabei ist also dieses, das gleichzeitig im Zusammenfällt, dieser Moment der absoluten Gottverlassenheit, des völlig sich getrennt Fühlens von allem Geistigen, das darüber ist. Völlig sozusagen dazustehen in dieser Erdenwelt, die im Grunde der jetzt zunächst einmal geistverlassenste Ort der Welt ist. Denn auch das haben wir gesehen im Zuge dieser Schilderung der Schöpfungsgeschichte, dass die Elohim im Grunde sich eigentlich immer mehr aus dem Ganzen herausziehen. Dass sie eigentlich im Grunde schon von Anfang an eher von außen hineinarbeiten und gar nicht so mittendrin stecken, also dass schon da eine Trennung ist, aber sie ziehen sich überhaupt immer mehr heraus, eben um einen Freiraum zu schaffen für den Menschen. Und im Grunde in dem Moment, wo der Mensch geschaffen ist, wo der Moment gegeben ist, dass zugleich die Elohim eine Stufe höher steigen, ihr Ich abgeben können, also das Ich, was wir als Höchstes haben, ist bei ihnen zunächst einmal das unterste Wesensglied. Das kann man sich schwer vorstellen. Was für uns der physische Leib ist, also das heißt das Äußerlichste, was allem die Basis gibt, das ist bei den Elohim alles nicht vorhanden, sondern das Ich, das bei uns das Innigste, das Innerste, das Zentrum unseres Wesens ist, ist bei ihnen im Grunde die äußere Hülle. Also eigentlich nicht nachvollziehbar irgendwie für uns, also sehr schwer auf jeden Fall. Aber das können sie in dem Moment, also wo sie den Menschen schaffen, eben abgeben und sie steigen selber zu einem höheren Gemeinschaftsbewusstsein auf, eben diesem Jahwe-Bewusstsein. Also Jahwe ist nicht nur einer der sieben Elohim, das ist er auch als der Monden-Elohim, aber er ist zugleich der, der Träger des Gemeinschaftsbewusstseins ist. Und was sich dann im Äußerlich dadurch ausdrückt, dass eben der Mond die Sonnenkräfte widerspiegelt, also mit die anderen sechs Elohim sind mit der Sonne sehr stark verbunden geblieben. Der Jahwe, der siebte, hat sich zum Mond zurückgezogen, spiegelt aber eigentlich das gemeinsame Bewusstsein der sechs und sein eigenes wider. Das kommt dann herunter. Und das ist eine höhere Bewusstseinsstufe, als sie am Anfang war. Und jetzt komme ich zu dem wesentlichen Punkt, was das eigentlich Schöpferische ist, was nämlich da wirkt. Weil solange Ruach Elohim wirkt, ist es eigentlich die nicht schöpferische Verstandeskraft der Elohim, die das hereinholt und anpasst und zurechtbiegt, was aus alten Entwicklungen gekommen ist. Und das halt jetzt reif macht für eine neue Entwicklung, aber da ist noch nichts Neues Schöpferisches drinnen. Der schöpferische Moment beginnt gleich danach, was heißt Vayomar Elohim Yehi Or Vayhi Or. Also es sprachen die Elohim, es werde Licht und es ward Licht. Es sprachen die Elohim, Vayomar Elohim. Das, was dann immer mit dem beginnt dann jeder weitere Schöpfungstag. Also der zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, der siebte nimmer, weil da sind es schon, da schlafen sie schon wieder, nein, schlafen sie nicht, da sind sie zum höheren Bewusstsein, zum höheren Gemeinschaftsbewusstsein. Ja, erwacht eigentlich, also es ist das Gegenteil des Erwachens, aber sie sind dann nicht mehr äußerlich in der Schöpfung tätig. Also dort fängt es dann am siebten Schöpfungstag nicht mehr mit dem Vayomar an. Aber was ist dieses Vayomar? Oder wenn du gehen musst, bitte. Ich will dich nicht aufhalten.
Ja.
Alles klar.
Wiedersehen.
Also dieses Vayomar, dieses Sprechen der Elohim, sagten wir dann auch, das ist in Wahrheit der Christus, also das göttliche Wort selber. Das Schöpfungswort selber, was die Perser noch kannten, Honova, das Schöpfungswort zum Beispiel, oder Vak bei den alten Indern oder so. Also kannte man überall. Das ist eigentlich der Christus, der spricht. Also der sozusagen jetzt wirkt durch die Gemeinschaft der Elohim. Der beginnt jetzt wirksam zu werden. Also ab dem Moment fängt das Schöpferische an und dann entwickelt sich das. Also alles, was vorher ist, ist erst Vorbereitung. Da ist dieses Herübernehmen noch des Alten, also dessen, was wir dann auch gesprochen haben, was die Mütter sind. Die Mütter sind letztlich die Früchte dieser alten Entwicklungen. Die nehmen wir hinüber und diese Mütter, die sind im Prinzip auch die Mater, die Materia, die jetzt hier auf Erden sich entwickelt und in die neue schöpferische Impulse hineinkommen. Das heißt, wir stehen ja mitten in einer ganzen Entwicklungskette drinnen, das heißt, wir haben Früchte alter Entwicklungen, das ist das, was als Materielles im allerweitesten Sinne unserer Welt zugrunde liegt, und zwar nicht nur äußeren stofflichen Sinn, sondern zum Beispiel was die Ätherkräfte betrifft, was vor allem auch die Seelenkräfte betrifft. Das fällt auch nicht alles so aus dem heiteren Himmel irgendwo heraus, sondern das hat halt alles eine Vergangenheit. Also namentlich alles Astralische, alles Seelische hat eine starke Vergangenheit auf dem alten, sogenannten alten Mond, der unserer Erde vorangegangen ist. Das, aus dem sind unsere Leibeshüllen gebaut letztlich. Das ist alles zunächst einmal Mater Materia, alles. Das ist das, was unsere Persona, unsere Maske ausmacht, hinter der das Ich aber dahinter steckt und durchspricht sozusagen durch diese Maske und sie aber beginnt zu gestalten nach den eigenen schöpferischen Impulsen, das heißt zum Ausdruck der wirklichen Individualität zu machen. Weil die Persönlichkeit ist immer die irdische Persönlichkeit in dem einzelnen Erdenleben. Die Individualität ist das, was durch die Inkarnationen durchgeht. Und in jeder Inkarnation muss es sich eine neue Persönlichkeit im Grunde formen, die natürlich gesetzmäßig zusammenhängt irgendwo mit der Vergangenheit. Aber das Bindeglied ist das Ich, das durchgeht. und das, das jetzt baut und weiterbaut. Es ist dann auch so, dass in der Zukunft die Inkarnationen ähnlicher einander werden. Also zunächst einmal sind es grundverschieden, also abgesehen davon, dass sie Mann und Frau in der Regel abwechselt, aber sie sind grundverschieden, da würde man vom Aussehen her, von der Statur nie drauf kommen. Da ist zunächst einmal überhaupt keine Ähnlichkeit, im Gegenteil. Wenn man also in einer groß und stark war, ist man wahrscheinlich in der anderen klein und schmächtig. Und die Haare sind anders und alles. Klar, wenn man in so einen anderen Körper andere Erlebnisse durchmacht, dann muss das die ganze Palette durchgehen. Aber mit der Zeit findet man eine sozusagen Form, die Form der Persönlichkeit, nämlich die wirklich Ausdruck vollkommener oder immer vollkommener Ausdruck der Individualität ist, also des geistig-schöpferischen, des eigentlichen Ich, das durchgeht. Aber das braucht lange Schritte. Also das Ich lernt eigentlich dadurch, dass es in jeder Inkarnation eine neue Persönlichkeit formt, da probiert es immer einen Teil seiner Kräfte aus und es gewinnt immer mehr dazu, bis es dann letztlich also immer mehr sich einer ganz bestimmten Gestalt annähert. Und daher werden die Menschen in der Zukunft noch viel individueller werden und alles Rassemäßige, Volksmäßige wird völlig an Bedeutung verlieren. Das heißt, man wird niemand mehr absenden, der stammt von daher oder von dort her, sondern wo man nur mehr sehen wird, der stammt von sich selbst ab, geistig im Grunde. Und ja, bitte.
Und zwar der Moment, wo das Ich sich völlig abgefüllt von dem anderen Plan oder von dem Geist. Ist es nicht so, dass die Menschen, heute die meisten, sich eigentlich Gott verlassen fühlen?
Ja, ja, naja, es ist, sagen wir so, weil wir überhaupt menschheitlich gesehen, namentlich also jetzt in unseren westlichen Zivilisationen, ja immer mehr in diese Gottverlassenheit hineinkommen. Das ist einfach ein Symptom dessen, dass das im Hintergrund eine notwendige Entwicklung ist. Und nur die Menschen wissen natürlich jetzt nichts damit anzufangen. Und vor allem, sie erleben die andere Seite nicht. Dann wird es auch immer wichtiger, jetzt eben diese andere Seite zu erleben, dass durch das Ich, durch das einzelne individuelle Ich, das hereinkommen kann, wie klein auch immer. Aber wenn ich im Ich diesen schöpferischen Moment erlebe, egal auf welchem Feld, ob es im künstlerischen, ob es im sozialen, im moralischen sozusagen ist, weil dieser Begriff des Schöpferischen ist ja viel, viel weiter zu fassen. Dann kommt eben diese andere Seite herein, das mein Gott, wie hast du mich verherrlicht? Das heißt, zu spüren und das immer bewusster spüren zu lernen, das ist halt auch natürlich ein weiter Weg noch, dass es ganz bewusst wird, aber zu spüren, dass wir uns da wirklich mit der höchsten geistigen Quelle verbinden oder aus der schöpfen heraus. Und dadurch aber auch, und das unterstreicht die Verantwortung des Menschen, damit aber überhaupt auch die ganze geistige Welt um etwas bereichern, was im Grunde sonst niemand ihr geben kann. Nicht wahr? Weil was direkt von der Trinität über die Hierarchienstufen herunterfließt, ist etwas anderes als das, was passieren kann, wenn aus der höchsten Quelle direkt durch das menschliche Ich etwas fließt. Das ist sozusagen, man könnte sagen, da kommt einerseits die göttliche Schöpfung von oben herunter und jetzt kommt ja im ganz Kleinen, ganz winzig, aber etwas Gleichartiges von unten entgegen. Das ist das Neue, was mit dem menschlichen Ich entsteht. Ich haben die Engelwesenheiten vor uns entwickelt und also alle Wesenheiten, die geistige Wesenheiten sind, haben irgendwann einmal die Stufe der Ich-Entwicklung durchgemacht. Aber keine dieser Wesenheiten in gleicher Art wie der Mensch. Es ist nicht so, dass das immer Wiederholung ist. Also man denkt, der Steiner beschreibt da diese verschiedenen Evolutionsstufen. Jetzt passiert immer das Gleiche. Aha, jetzt wieder machen sie die Menschheitsstufe durch, dann steigen sie zu Engeln auf und in der nächsten zu Erzengel und so weiter. Und eigentlich ist immer dasselbe Spiel. So einfallslos ist die Entwicklung nicht. Also die jetzigen Engelwesenheiten, die auf dem alten Mond ihre Ich-Entwicklung, das heißt ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben, haben das Ich in ganz anderer Art entwickelt als wir Menschen. Da kommt auch was Schöpferisches natürlich herein, sonst wäre es kein Ich. Aber es kommt eben nicht verbunden mit dieser Freiheit herein, die dem Menschen zugedacht ist oder die ihm möglich ist. Und damit aber auch nicht mit dieser Liebefähigkeit, wie sie auf Erden möglich ist. Weil bei den Engelwesenheiten ist es immer eine, man kann sagen, zwangsläufige Verbindung mit dem, was oben ist. Und selbst wenn sie die verlieren irgendwo, dann sind sie im Grunde, wie ich sage, scheinbar immer abkommandiert als Widersacher oder was. Dann werden sie so sozusagen bestimmt dazu, zu dieser Trennung oder zu dieser zeitweiligen Trennung, aber sie ist nicht, kommt nicht aus eigenem freien Impuls heraus. Der Mensch ist in die Situation gestellt, dass er zunächst einmal auch durch alle möglichen Einflüsse abgetrennt wird, aber jetzt die Freiheit hat, diese Trennung beizubehalten oder sich wieder zu verbinden. Das ist der Punkt. Diese Freiheit haben wir jetzt. Und das Ich, darum sage ich immer, das ist die Tür, das ist das Türl, das wir auf- oder zumachen können. Wir können ganz den Deckel zumachen, dann kommt das Geistige nicht herein. Ist letztlich eine Auslöschung des Ich in Wahrheit dann, nicht wahr? Weil es verwirrt dann auf dem Standpunkt ein, auf dem es ist, und das heißt, dass es aber eigentlich verfällt dann in Wahrheit. Also diese Möglichkeit ist auch gegeben, dass, wenn man jetzt sagt, das Ich ist also das Unsterbliche, es kann dieser Funke verfallen auch. Das ist aber dann letztlich Schuld des Menschen. Und es werden große Herausforderungen kommen, die den Menschen also dorthin treiben wollen, weil es werden noch weit stärkere Widersachermächte kommen als jetzt Luzifer und Ahriman, als die zwei, die eh schon schlimm genug sind. Aber also es wird noch schlimmer kommen, weil beide nämlich noch nicht direkt das Ich angreifen können. Das ist der Punkt. Also die große Gefahr, die in der nahen Zukunft ist, dass das Ich selber angegriffen wird. Und bis jetzt ist es noch vielleicht kraftlos und liegt in einem Eckerl irgendwo und schaut zu, wie die Widersacher sie über den Rest hermachen und sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll, das ist schon schlimm genug. Aber sie kommen nicht an das Ich heran. Und auch das wird, und die Prüfung wird auch noch uns bevorstehen, dass sie ans Ich selber heran können. Das ist schon der Punkt da, und es kommt da immer mehr, also das Problem, auch etwas, was man öffentlich ja nicht wirklich sagen darf, also wo es das Phänomen der ichlosen Menschen gibt, also wo zumindest wo jemand in einer menschlichen Gestalt erscheint und der Ich gar nicht drinnen ist.
Das, solche Menschen können dann auch nicht diese Liebe, diese bedingungslose Liebe entwickeln.
Natürlich, natürlich, natürlich.
Aber ist es nicht so, dass wenn ein Mensch geschafft hat, diese bedingungslose Liebe in sich zu leben, zu spüren,
ja,
dass er erst dann auch die wirklich völlige Freiheit auch hat?
Ja, das verbindet, das sind zwei Seiten desselben. Es ist ohne die Freiheit ist die Liebe nicht möglich und ohne Liebe die Freiheit nicht. Also es gehört beides zusammen. Das ist untrennbar miteinander verbunden. Das heißt, ich muss auch die Freiheit entwickeln können, um die Liebefähigkeit entwickeln zu können. Das heißt, ich muss über das bloß Instinktive der Beziehung zu den anderen Menschen, zur geistigen Welt, zu was immer, auch über das hinwegkommen. Ich muss die Freiheit finden. Ich muss mich selbst dem Höchsten gegenüber sagen können, jetzt Sekunde, lass mich mal in Ruhe sozusagen. Und ich muss mich auf mein Ich besinnen können. Und nicht sagen, ja, tut's mir nur jetzt inspirieren und tut's. Ich will nicht die Verantwortung übernehmen. Also das heißt, es gehört der Mut, selber zu entscheiden, etwas Neues in die Welt hineinzutragen, wo niemand da jetzt sagt, das ist richtig oder das ist falsch. Sondern wo du es selber finden musst. Was anders wird aber in der Zukunft dann immer funktionieren, weil von außen gegebene Regeln verlieren immer mehr an Kraft und die Jungen pfeifen darauf immer mehr. Und sie haben mit einem gewissen Sinn recht, nur sie sind verloren natürlich dann, weil alles das, was zum Beispiel astralisch ist und wo Luzifer und Ahriman und alle drin herumfuhrwerken, das ist natürlich viel stärker als das Ich, das sie... Ja, alle Männer rührt sie. Alle Männer ruft an. Ja, gib mal Ruhe, Freund. Da sind sie hilflos und natürlich vielfach ist das ein Hilfeschreier der Jungen, der da ist. Also wenn's, und auch diese Zerstörungswut, dieses Negative oder dieses, was bei so vielen zu finden ist, dieses totale Minderwertigkeitsgefühl. Das nämlich gerade bei denen, die am meisten den Mund offen haben, bei denen am allerstärksten ist, die so vorne sagen, so, boah, das ist so einer, der sich durchsetzt. Die schreien nur im Grunde am lautesten um Hilfe in Wahrheit. Also darum, es geht darum, das Ich zu stärken oder dem Ich zu helfen, und man kann ihm aber nur dadurch helfen, indem man ihm hilft, Hindernisse wegzuräumen. Weil was das Ich machen muss, muss ich sowieso selber machen. Ich kann nicht für ein anderes Ich tätig sein. Weil das ist so schön im Mysteriendrama, dann, wo sich da die Maria von dem Johannes letztlich trennen muss, weil eigentlich er immer von ihrer geistigen Kraft saugt und im Grunde damit sehr zufrieden ist, weil das ist bequemer für ihn im Grunde irgendwo. Und er wird aber seinen geistigen Weg nicht finden, wenn er einmal sich auf eigene Füße stellt. Und dann sieht man eh gleich, dann kommt gleich der Doppelgänger und alles Mögliche, und das geht plötzlich zu, weil mit seinem kleinen Ich das plötzlich nicht mehr kontrollieren kann, so gut. Und das passiert natürlich sofort heute. Also dort, wo das Ich auf sich allein gestellt ist, dann kommen es von allen Seiten. Und das heißt, man kann nur eines tun, man kann unterstützen im Kampf sozusagen gegen diese Widersacher. Aber man muss appellieren zugleich dann, dass das Ich selber was tun muss, in allen Bereichen. Und das ist das, was namentlich immer im Anthroposophischen passiert. Es muss auch der Mut bestehen, selber einfach da aktiv zu werden, was zu tun, nicht nur zu quatschen über. Ich meine, es ist sehr gut, immer sich mit Steiner zu beschäftigen, aber es ist nicht gut, also ewig nur über die Schriften Steiners zu diskutieren, wie man sie auslegen soll, und dann eh nur in Streit zu geraten darüber, sondern man muss einmal sagen, jetzt geh her und tu einmal und schau, und ich habe mich eh erzogen an diesen Dingen, aber dann muss ich mir ganz neue Dinge wagen, etwa Dreigliederung. Ich meine, da ist so deutlich drinnen bei Steiner, dass das alles Anregungen sind und dass man das Eigentliche aus der Situation heraus schaffen muss. Er gibt keine sozusagen Volkswirtschaftslehre, ganz im Gegenteil, sondern er will nur den Blick schärfen für die Tatsachen, die da sind und wie man damit umgehen muss. Aber dann kann er nicht mit den Ratschlägen von vor 100 Jahren. Das wird nicht funktionieren. Man muss manche Dinge heute vielleicht ganz anders machen. Und zu diesen Dingen fehlt also wirklich der Mut, total. Das merkt man deutlich, weil sonst gäbe es einfach mehr Dinge in die Richtung. Müsste es schon lang geben. Und, oder als Waldorfpädagoge, ich meine, was ist Waldorfpädagoge? Waldorfpädagoge heißt, die Fähigkeit zu haben, an den Kindern abzulesen, was ich mit ihnen tun muss. Nichts anderes. Mehr Wissen brauche ich nicht. Das Lehrbuch steht vor mir. Ich muss es nur lesen können. Wie ich es lesen lerne, das kann ich aus den Schriften Steiners lernen, aber falsch ist, wenn ich dann sage, so weit, was hat denn der Steiner gesagt, was mache ich jetzt in der Situation? Die Situation, die da drin steht, kommt nie wieder. Das ist im Grunde alles exemplarisch und bezogen auf bestimmte konkrete Menschen zu einer bestimmten konkreten Zeit und nicht einfach verstandesmäßig übertragbar auf eine andere Situation. Also das hilft nichts. Ich muss mich einfach so weit auf den anderen Menschen, sprich auf die anderen Schüler oder auf die Zuhörer oder wie immer, so einlassen, dass ich die richtigen Worte oder die richtige Art, mit ihnen umzugehen, finde. Das wird nicht immer hundertprozentig gelingen, aber man muss einen Anfang machen. Und das sieht man bei Steiner selber so schön. Ich meine, die Vorträge sind oft so unterschiedlich vom ganzen Stil, vom Charakter, je nachdem, zu wem man spricht. Wenn wer fragt, na, würde der Steiner heute auch noch so sagen, dann sagen die Garantie mit Sicherheit nicht, weil er hat jedes Mal, wenn er es gesagt hat, völlig anders gesagt. Weil er spricht nicht in den leeren Raum hinein, sondern er spricht zu Menschen, die konkret vor ihm stehen. Und das heißt, alles würde er mit Sicherheit komplett anders sagen heute. Komplett anders. Weil heute andere Zeit ist und andere Menschen da sind. Und das heißt, was nützt uns das, wenn wir einfach das jetzt nur nachplappern? Das ist... Das hat keinen Sinn. Ich meine, aber man muss lernen daran. Das ist der Punkt. Ich meine, darum lese ich brav wirklich jeden Tag meine ein, zwei Vorträge oder irgendwas und trotzdem erzähle ich dann die Dinge, wie ich sie erlebe. Was anderes kann ich nicht schildern. Ich muss es mit irgendwo mit dem Erleben herankommen können. Nicht es im Kopf wissen, was Steiner dort gesagt hat. Das allein ist zu wenig. Das ist zu wenig. Also, und dazu kann uns diese ganze Schöpfungsgeschichte wirklich, wie soll ich sagen, ein Leitfaden auch sein. Weil wir haben oft davon gesprochen, das bezieht sich jetzt primär äußerlich gesehen halt auf die Erdentwicklung. Steiner sagt sogar, ab der Zeit, wo sich die Sonne von der Erde getrennt hat, das ist eine Lesart des Ganzen. Aber die Gesetzmäßigkeiten, die Prozesse, die dem zugrunde liegen, sind die, die jedem schöpferischen Prozess zugrunde liegen, zumindest jetzt während unserer Erdenepoche, sagen wir es einmal so, eigentlich sogar über einen größeren Bereich hinaus. Das heißt, wenn wir einen schöpferischen Impuls hereinbringen, machen wir im Grunde genau dieselben Schritte durch, dieselben Prozesse durch. Das ist was Verwandtes. Und daher auch unser Titel, also der das Schöpferische im Menschen und im Weltenall betrachten will, also das zusammenzuführen. Es sind genau dieselben Prozesse im Kleinen, die da im Großen passieren. Und diese Stufen muss man sozusagen irgendwo durchgehen. Und ohne dem wird nichts mehr laufen. Also jetzt von jetzt ab, sage ich einmal, für die Zukunft ist das immer Entscheidendere, das, was schöpferisch durch das Ich hereinkommt. Und wir sind also schon auf dem Weg, wo wir sozusagen das, was aus der Vergangenheit kommt, bereits wieder langsam vergeistigen müssen. Wir stehen immer in der Notwendigkeit, das Heute noch weiter herunterzubringen. Das ist eh schon ganz unten. Also wir müssen es jetzt langsam wieder heben und das kann nur geschehen aus dem Ich heraus, aus dem Schöpferischen. Und da gehört der Mut dazu, auch Verantwortung zu übernehmen. Weil natürlich, es werden Fehler passieren dabei auch. Also klar, ich meine, das heißt, wir werden es nicht gleich immer alles perfekt zusammenbringen. Und trotzdem muss man es wagen. Man muss halt das Verantwortungsbewusstsein haben, auch einigermaßen einschätzen zu können, wie weit reichen die eigenen Kräfte. Ich meine, es hat keinen Sinn, sich irgendwas vorzunehmen, was weit, weit über meinem Horizont noch liegt. Es soll immer so ein bisschen drüber liegen, das ist immer gut. Aber es darf auch nicht zu weit sein. Oder man muss zumindest bereit sein, dann die Ziele vielleicht wieder zu ändern, nicht abstrakt auf irgendein Fernziel hinsteuern, das so vielleicht völlig sinnlos ist. Aber die Qualität der Schritte, nicht wahr? Wie hat der Herr Doktor immer gesagt, nicht der Zweck heiligt die Mittel, sondern ganz umgekehrt, die Mittel heiligen den Zweck. Man kann sich irgendein Ziel setzen, das ist vielleicht komplett falsch, obwohl man es jetzt idealistisch sieht, aber wenn ich jeden Schritt, den ich dorthin gehe, mit der richtigen geistigen, moralischen Gesinnung tue, dann werde ich auf was Richtiges kommen, dann komme ich auf den richtigen Weg. Und ich kann noch so ein schönes, hehres Ziel haben, wenn ich dazu unlautere Mittel einsetze, dann ist das die ganze Geschichte verdorben. Also der Mut auch zu diesen kleinen Schritten, über das Ziel, wann man und wie man dort anlangen wird, braucht man sich jetzt keinen Kopf zerbrechen. Das ist, man muss den nächsten Schritt tun, das ist wichtig. Nicht diskutieren, wie wird es nach 100 Schritten ausschauen. Oder zumindest nicht zu viel darüber. Man kann sich ein bisschen eine Vorstellung machen und sagen, gehe nach Osten oder nach Westen, aber nicht immer nur dort hinschauen, ja, dort müssen wir hin, sondern aufbrechen.
Platsch.
Genau, in diesem Sinne. Nächste Woche haben wir an sich noch vorgesehen einen Leseabend. Das haben wir zumindest noch im Programm. Also gemeinsames Lesen eines Vortrages von Rudolf Steiner.
Deine Wahl?
Ich kann gern was aussuchen. Ich habe noch nichts ausgesucht. Ihr könnt gern auch was selber vorschlagen oder mitbringen, wenn euch was besonders interessiert. Wir haben meistens was aus den Arbeitervorträgen genommen. Man kann aber auch mal aus diesen öffentlichen Vorträgen was nehmen, die sind auch sehr spannend. Also aus einem Vortragszyklus heraus, ein einzelner Vortrag hat relativ wenig Sinn. Es soll etwas sein, was irgendwie in sich halbwegs abgeschlossen ist. Na, schauen wir, lassen wir uns überraschen. Also nächsten Dienstag lesen wir. Danke.